oder jeder hat wahrscheinlich schon mal ein Programm abgebrochen, weil es einfach nicht ging. Und das hängt nicht unbedingt immer damit zusammen, dass jetzt der Muskel irgendwie dicht gemacht hat oder so. Und es ist einfach, ich war nicht mehr in der Lage, diese Anstrengung zu tolerieren. Es war mir einfach zu anstrengend und das hing manchmal damit zusammen, dass ich eben schon vorermüdet in so eine Geschichten reingehe.
Wir alle kennen das wohl ehrlichste Gefühl beim Laufen, die Erschöpfung. Ob die Beine plötzlich schwer werden oder wir schon mental müde in die Einheit starten, das Gefühl ist allen LäuferInnen vertraut. Doch ist Ermüdung nur ein Signal, das wir ignorieren sollten oder ein gezieltes Trainingstool? Dieser Frage widmen wir uns in dieser Folge gemeinsam mit Dr. Matthias Weipert, Wissenschaftler der Uni Rostock und Experte auf dem Gebiet der sportlichen Ermüdungsforschung. Matthias hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Als ehemaliger Leistungssportler und erfahrener Marathonläufer erforscht er das Gefühl der Ermüdung also nicht nur im Labor, sondern kennt es auch aus der eigenen Praxis auf der Strecke. Im Gespräch verrät Matthias, was es mit der sogenannten Fatigue im Laufsport auf sich hat und wann es ratsam ist, auf sie zu hören. Wir diskutieren, ob ein Training mit Vorermüdung ein sinnvoller Trainingsreiz oder eher ein Risiko ist und schauen uns Techniken an, die beim Laufen gegen Fatigue angeblich helfen sollen. Zum Beispiel der gute alte Kaffee vorm Lauf oder das Carb-Rinsing. Was die Datenlage dazu sagt, hörst du gleich. Ich bin Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß beim Lauschen. Hallo Matthias, herzlich willkommen im Achilles Running Podcast. Schön, dass es klappt.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Elliot.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist auch nicht vorermüdet von unseren technischen Problemen, die wir heute ein bisschen hatten. Aber du hast ja auch schon gesagt, du hast dir deinen zweiten Kaffee gemacht. Das heißt, du bist ready, oder?
Ich bin ready, genau.
Ja. Ja, um vielleicht gleich so ein bisschen in unser Thema reinzustarten, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ermüdet hast du dich denn so in deinen letzten Trainingseinheiten gefühlt? Jetzt gerade so in der Frühlingszeit habe ich immer so den Eindruck, auch mit Zeitumstellung und so, ist das gar nicht so die perfekte Zeit für viele Leute. Also ich zum Beispiel kämpfe so ein bisschen immer damit. Wie ist das bei dir?
Ich war tatsächlich gerade in der Marathonvorbereitung und da ist es eigentlich üblich, dass man in viele Trainingseinheiten so ein bisschen vorermüdet schon reingeht. Die letzten zwei Wochen vor dem Marathon ist ja so der klassische Taper-Zeitraum. Da sollte man die Ermüdung dann abbauen. Auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich sagen, vielleicht in der Regel so eine 3 bis 4. Manchmal auch in Abhängigkeit von dem, was man eben davor gemacht hat, durchaus auch mal eine 5.
Okay.
Würde ich so sagen.
Aber das geht ja. Das ist ja
das ist total okay.
Ne, das ist ja auch unter, noch nicht mal mehr als die Hälfte. Dann scheint ja auch alles gut zu laufen, gerade in der Marathonvorbereitung.
Ja, bis vor kurzem tatsächlich schon. Ich habe mich blöderweise verletzt und musste jetzt dann doch für mich entscheiden, vor zwei Tagen den Marathon abzusagen, weil weil absehbar ist, dass ich in zwei Wochen das Problem nicht in den Griff bekomme. Mhm. Genau, aber ansonsten, war von der Ermüdung her war es in Ordnung. Man muss aber auch sagen, ich mache jetzt nicht so viele Trainingseinheiten wie die Profis. Ich habe versucht, 4 bis 5, manchmal sogar 6 Laufeinheiten hinzubekommen. Und da hält sich ja eigentlich aufgrund des Tagesrhythmus, den man sowieso hat mit Arbeit, Familie, die Trainingszeit ja auch in Grenzen. Und das Ganze muss man gut abstimmen. Da versuche ich einfach auch nicht zu viel zu machen. Es muss alles irgendwie passen in den Tagesablauf.
Ja, es tut mir leid mit der Verletzung. Gute Besserung dann auf jeden Fall.
Ja, danke.
Hoffentlich klappt es dann vielleicht Ende des Jahres nochmal. Also da gibt es ja dann auch nochmal einige Marathons.
Ja, jetzt ist so die Zeit der Frühjahrsmarathons, die ist dann ja auch schon fast wieder vorbei, hat gerade angefangen und hört dann aber auch ganz schnell wieder auf. Klar, weil so Temperaturen natürlich beim Marathon immer auch so eine Rolle spielen, gerade wenn man dann eben Bestzeit laufen will oder eine gute Zeit laufen will. Ich muss das mal abwarten. Es ist natürlich immer so ein bisschen schade, weil Marathon eben doch bedeutet, man macht eine längere Vorbereitung, als das eben für, ich sag jetzt mal, einen 10-Kilometer Straßenlauf der Fall ist und man fiebert so ein bisschen hin und deswegen ist die Enttäuschung dann natürlich meist doch ein bisschen größer. Am Ende muss man immer sagen, für mich ist es ein Hobby, insofern versuche ich damit gut oder komme ich damit auch gut klar und würde aber schon tatsächlich im Herbst vielleicht doch nochmal einen Marathon ins Auge fassen.
Ja, toi, toi, toi. Ich kenne das auf jeden Fall gut und ich glaube auch viele aus der Community kennen das gut, dieses Gefühl, wenn man dann sich doch smarterweise, muss man ja auch sagen, dann für den Körper entscheidet und nicht irgendwie auf Teufel komm raus versucht, diesen Wettkampf zu laufen. Aber es tut natürlich ein bisschen weh, weil man so viel Zeit investiert hat. Ne? Es ist halt dieses, es frisst auch viel Zeit.
Also, genau, ja, der Marathon. Ja, das ist schon was Besonderes in der Vorbereitung auf jeden Fall. Und ja, man kann diese Enttäuschung ist dann natürlich schon da. Ja. Aber die Erfahrung zeigt auch, dass man vielleicht am Ende dann doch nur 25% der Läufe antritt, die man dann beim Marathon vorbereitet. Mhm. Aufgrund von eben diesen Dingen. Am Ende ist es immer so ein Tanz auf der Rasierklinge im Training. Gerade wenn man vielleicht nicht so viel Zeit Regeneration hat, dann versucht man eben doch nochmal die eine oder andere Einheit zu machen. Und ist hoch motiviert und hört dann tatsächlich nicht so wirklich auf die Signale des Körpers. Und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen mitunter auch das Thema, was wir heute so anschneiden wollen.
Jo, ja, genau. Also auf Körpersignale hören, das wird auf jeden Fall auch dazugehören. Ich kann auch sagen, bei mir ganz kürzlich auch ähnliches Thema gewesen. Ich bin das erste Mal so richtig eigentlich mit schon einem Infekt laufen gegangen, weil ich dachte, das wäre nur ein allergischer Schnupfen. Also vielleicht hört man es auch noch ein bisschen an meiner Stimme. Liebe Zuhörerinnen, denn das tut mir natürlich leid, wenn meine Stimme noch nicht so ganz klingt wie sonst. Aber das ist der Grund dafür. Ich bin noch so ein bisschen angeschlagen. Und ja, ich hatte tatsächlich vor ein paar Tagen halt den Fall, dass ich mich extrem ermüdet gefühlt habe bei dem Lauf und dann erst danach so richtig verstanden habe, dass das eben keine Allergie gerade ist, sondern dass da eine Erkältung ranrückt. Und ich war dann auch ausgenockt den gesamten Tag. Und ich habe mich da auch so ein bisschen gefragt, ohne jetzt zu viel vorzugreifen vielleicht, aber dadurch, dass das so eine schlimme Trainingseinheit war, habe ich dann überhaupt damit einen sportlichen Reiz setzen können, würdest du sagen? Also könnte mein Körper daraus überhaupt eine Anpassung generieren oder hätte ich eigentlich auch gar nicht trainieren können, weil es halt eben so sich super schleppend und ermüdend angefühlt hat?
Ja, das ist, glaube ich, immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also wichtig ist ja, dass man dann nicht plötzlich wirklich eine Woche oder zwei Wochen lang im Bett liegt. Wenn Fieber dabei ist, würde ich das, glaube ich, immer auslassen. Also kein Training mit Fieber auf jeden Fall. Wenn es so ein leichter Schnupfen ist, das kriegt man manchmal noch in den Griff. Am Ende geht es natürlich auch immer darum, bestimmte Qualität im Training absichern zu können. Und das, was du beschreibst, ist ja so ein typisches Sickness Behavior. Also der Körper, der sendet schon Botenstoffe aus ans Gehirn. Man ist ja jetzt in seiner muskulären Leistungsfähigkeit nicht wirklich beschränkt. Aber das Gefühl, was man eben hat, dient ja letztendlich auch, sich wirklich zu schonen an der Stelle. Und das führt dann eben auch mitunter dazu, dass die Motivation oder die Anstrengungsbereitschaft, die Fähigkeit eben diese Belastung zu tolerieren, auch abnimmt. Das heißt, die Qualität des Trainings ist mitunter nicht die es eigentlich vielleicht sein sollte. So, das ist so der eine Punkt, dass wir vielleicht gar nicht so in diesen reizwirksamen Situationen kommen, die gewünschte Anpassungen hervorbringt. Und dann ist sozusagen im Nachgang dann eben die Frage, ob das System nicht mit diesem Trainingsreiz überlastet ist, weil es sowieso schon mit der Immunantwort auf so eine Infektion beispielsweise beschäftigt ist, sodass gar nicht die Ressourcen, sag ich jetzt mal einfach ausgedrückt, zur Verfügung stehen, eben noch Proteinbiosynthese für muskuläre Anpassungen zu generieren. Ne? Das ist so, glaube ich, sind so zwei Aspekte. A, Qualität des Trainings, kann ich die absichern unter diesen Umständen? Und B, bin ich sozusagen in der Lage, die Regeneration dann auch so hinzukriegen und die Anpassungserscheinungen so hinzukriegen, wenn parallel sozusagen der Kampf gegen so eine Infektion läuft.
Ja, also in meinem Fall, die Trainingsqualität war auf jeden Fall nicht so gegeben. Ich war natürlich viel langsamer als sonst. Ich habe da auch schon gemerkt, irgendwas ist da im Busch. Deshalb, ja, ich habe sie natürlich zu Ende geführt, weil ich auch wieder zurück musste. So ab der Hälfte ging es dann halt bergab, aber ja, ich bezweifle auch, dass das jetzt so die Einheit war, die mir so im Trainingsplan viel gebracht hat. Aber darüber werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Lass uns doch gerne mal einordnen, was für Arten von Ermüdung es überhaupt gibt. Weil ich hatte ja jetzt gar nicht so eine muskuläre Ermüdung, ne, in dem Fall, sondern ja, ich habe mich vor allem so vom Gefühl her nicht gut gefühlt, also könnte man sagen kognitiv. Aber was für Arten von Ermüdung gibt es eigentlich und welche spielen dann auch beim Laufen überhaupt eine Rolle?
Ja, so grundsätzlich, das hat man ja in der Trainingswissenschaft auch. Man versucht, so ein komplexes Phänomen irgendwie zu zerlegen oder zu differenzieren, Dimensionen zu bilden, um letztendlich zu verstehen, was passiert da im Einzelnen. Und ähnlich ist es bei diesem Phänomen Fatigue, Ermüdung auch. Also es gibt ja auch ganz unterschiedliche Begriffe dafür. Im Deutschen haben wir den Begriff der Erschöpfung. Dann ist sowas wie Energielosigkeit spielt eine Rolle. Aber so in der Sportwissenschaft haben wir sozusagen diesen akuten Zustand, Fatigue, der im sportlichen Kontext eben ausgelöst wird durch eine akute körperliche Belastung. Das ist also ein Zustand, der auch transient ist, also der für eine kurze Zeit anhält und meist dann auch irgendwie nach Stunden, Tagen irgendwie wieder vergeht. Also bezogen wirklich auf diese körperliche Beanspruchung spricht man dann von motorischer Fatigue oder Motorfatigue. Und dieses Phänomen kann man sozusagen dann auch nochmal ausdifferenzieren auf die sogenannte Performance-Seite, also die Leistungsermüdung, wo man ja also psychophysiologische Subsysteme betrachtet, die tatsächlich dazu führen, dass beispielsweise die Kontraktionskraft der Muskulatur abgesenkt vermindert ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese subjektive Wahrnehmung von Erschöpfung. Das ist oftmals auch korreliert natürlich mit dem Gefühl, mit der Motivation, mit der Anstrengungsbereitschaft. Also diese beiden Ebenen, psychophysiologische Ebene, wo man sagt, da ist die Kraftproduktion, die Kraftgenerierung in der Muskulatur eingeschränkt. Das sind muskuläre Prozesse, aber eben auch neuronale Prozesse, die dort eine Rolle spielen. Und auf der anderen Seite eben dieses subjektive Symptom, was zur Leistungslimitierung führt. Das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, sozusagen die Leistung muss reduziert werden oder manchmal ist es einfach auch nur die Wahrnehmung dieser Erschöpfungssymptome. Wir können beispielsweise beim Marathon, das ist ein klassisches Beispiel, irgendwann kommt der Mann mit dem Hammer und das hängt damit zusammen, dass im Prinzip diese Energiespeicher sich langsam entleeren, die Glykogenspeicher entleeren sich langsam und wir halten aber die Laufgeschwindigkeit aufrecht. Das Ganze ist aber mit einem hohen Anstrengungserleben verknüpft. Also wir strengen uns mehr an, damit wir sozusagen keinen Leistungsabfall haben. Und das beleuchtet im Prinzip auch schon diesen Aspekt, dass natürlich nur die Betrachtung sozusagen der Leistung nicht immer weiterhilft, sondern wir haben die subjektive Ebene. Wir müssen manchmal mehr Effort, mehr Anstrengung aufwenden, um die Leistung zu halten. Und das ist auch ein Kennzeichen für einen Ermüdungsprozess.
Ja, du hast ja auch gerade gesagt, dass, also als es auch so ein bisschen darum ging mit meinem Schnupfen, dass das eigentlich ja eine mentale oder eine kognitive Fatigue war, von der ich aber jetzt gedacht hätte, die fühlt sich auch körperlich an. Ne? Heißt es, dass dann auch diese kognitive Fatigue uns so ein bisschen davor schützt, uns zu überlasten oder halt ja in irgendeiner Weise dem Körper zu schaden? Warum gibt es eigentlich diese Ermüdung? Warum entsteht die bei uns?
Es ist tatsächlich eher als eine Art Schutzmechanismus zu betrachten, der tatsächlich das System vor Überlastung schützen soll. Und es, ja, der Körper ist im Prinzip eigentlich ein Wunderwerk, weil es auch in Abhängigkeit von der Art der Belastung, wir haben ja beim Laufen im Prinzip das ganze Spektrum, Laufen ist an sich einfach, aber wir haben natürlich unterschiedliche Intensitäten, wenn ich jetzt an die kurzen Mittelstrecken denke oder bis hin zum Ultramarathon. Das heißt, wir haben metabolisch ganz andere Belastungen, wir haben strukturell ganz andere Belastungen, wir haben auch ganz andere Belastungen an die psychische Ausdauer, die dort auftreten. Und für alle diese Belastungen, für das ganze Kontinuum, hat der Körper im Prinzip Mechanismen entwickelt, sage ich jetzt mal, oder es gibt Ermüdungsprozesse, die greifen für jede Situation und letztendlich dazu führen, dass der Körper doch sich irgendwo vor dieser Katastrophe, sei es metabolischer Natur oder struktureller Natur, schützt. Und tatsächlich ist es eben so, wie du sagst. Ne? Also ich habe vorhin mich darauf bezogen, dass die reine muskuläre Leistungsfähigkeit auch unter dieser leichten Infektion nicht wirklich eingeschränkt ist. Also du wärst in der Lage, natürlich die Kräfte, die notwendig sind für das Laufen, ohne weiteres zu produzieren. Aber auf der subjektiven Ebene scheint da schon ein Informationsfluss, scheint es einen Informationsfluss zu geben, der signalisiert, mach mal ein bisschen ruhiger. Ne? Und insofern ja, aus evolutionärer Sicht würde man schon sagen, es ist ein Schutzmechanismus. Diese Fatigue ist nichts Böses. Es ist natürlich so, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass natürlich körperliche Bewegung und Aktivität im Alltag wichtig ist für unsere Gesundheit. Das wissen wir alle. Aber jeder hat auch dieses Gefühl nach so einem langen Arbeitstag, man kommt nach Hause und weiß, also eigentlich müsste ich jetzt noch irgendwie ein bisschen joggen gehen oder auch für so ein Wettkampfziel, was ich habe, müsste ich jetzt was machen. Das fällt einem deutlich schwerer, als wenn man morgens irgendwie ausgeschlafen, frisch am Wochenende sagt, ich mache jetzt meine Einheit. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Dinge wie Anstrengungsbereitschaft, das ist wie so ein Tank, der am Anfang des Tages ist er vielleicht noch voll und der leert sich dann. Man muss für viele Dinge Selbstkontrolle, Selbstregulationsfähigkeiten aufwenden und diese Ressource wird sozusagen dann irgendwann abgeschöpft und dann bleibt eben nicht mehr viel sozusagen für diese Absolvierung der Trainingseinheit. Auch wenn man jetzt körperlich eigentlich frisch sein sollte, man sitzt den ganzen Tag vor dem Rechner, die muskulären Energiespeicher sind eigentlich voll, trotzdem fällt es einem sehr, sehr schwer, dann sozusagen loszugehen. Und das hängt damit zusammen, dass eben auch ja, diese Regulationsmechanismen eben zentral vom Gehirn gesteuert werden und eben für viele andere Tätigkeiten auch genutzt werden. Und das ist dann, ja, ich sage jetzt mal so, dieses Problem, wo vielleicht dieser Schutzmechanismus nicht mehr wirklich günstig ist für uns in unserer heutigen Umwelt, sondern wo man wirklich sagen kann, dieses Gefühl von Ermüdung behindert uns eigentlich daran, gesundheitsbewusstes Verhalten oder unser Training umzusetzen. Ne? Und da ist es natürlich dann schwierig, sozusagen den richtigen Grad zu finden. Oft ist es eben so, wenn ich dann mein Training mache, fühle ich mich danach erfrischt, fühle ich mich gut. So, und dann ist dieses Gefühl von Erschöpfung, was ich eben vorher gespürt habe, was primär durch kognitive Prozesse oder kognitive Anforderungen hervorgerufen wird, plötzlich weg. Mhm. Also in diesem Fall des Infektes ist es wieder ein Schutzmechanismus, der aus meiner Sicht sinnvoll ist oder aus vielerlei Hinsicht sinnvoll sein kann, nach rein kognitiven Aufgaben, wo es uns hindert, sozusagen gesundheitsbewusstes Verhalten auszuführen, ist es eben kontraproduktiv, sag ich jetzt mal an der Stelle. Ne?
Ja, man hört schon raus, dass es recht komplex ist, auch jetzt für den Laien dann vielleicht zu unterscheiden, wann darf ich auf dieses Gefühl vertrauen und wann nicht. Ne? Also manchmal, besonders wenn man den Infekt vielleicht noch gar nicht in anderer Hinsicht kommen gesehen hat, so wie es bei mir war. Ne? Ich dachte einfach, gut, ich bin jetzt, fühle mich jetzt halt nicht ganz motiviert morgens. Weil erst während des Laufs habe ich dann ja auch verstanden, dass es vielleicht eher einen körperlichen Grund auch dafür gibt. Aber das ist ja dann manchmal gar nicht so leicht auseinanderzuhalten, ob es sich jetzt nun um einen relevanten Schutzmechanismus handelt oder um etwas, was wir überbrücken müssen, um dann halt auch Trainingsreize irgendwie zu kreieren. Ne? Weil ich vermute mal, darauf werden wir ja sicherlich gleich auch noch mehr eingehen, diese Ermüdung da durchzutrainieren, das setzt ja auch wahrscheinlich einen guten Trainingsreiz und der wiederum führt dann auch zu Weiterentwicklung und körperlichen Anpassungen. Ne?
Genau, das ist ja so der Hintergrund oder die Idee von Training. Ne? Man setzt anpassungswirksame Reize. So dieses klassische Prinzip der Superkompensation, was natürlich nur für eine überschaubare Anzahl von Funktionssystemen tatsächlich auch belegt ist. Aber so das Prinzip kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Wir setzen eine Belastung und es kommt zu einer Auslenkung der Körperfunktion und der Körper bereitet sich dann im Zusammenhang mit Anpassungsvorgängen auf die nächste vergleichbare Herausforderung eben besser vor durch Anpassung. Ne? Im Ausdauerbereich sind das eben muskuläre Anpassungen, eine bessere Durchblutungssituation, Mitochondrien, Effizienzgröße, also alles, was sozusagen den aromen Stoffwechsel vielleicht optimiert, aber auch Anpassung am Herz-Kreislauf-System. Das erreiche ich eben durch diese wiederholten, auch zum Teil ermüdenden Einheiten, wobei man muss sich nicht immer erschöpft fühlen, um einen trainingswirksamen oder anpassungswirksamen Reiz zu setzen. Ne? Da muss man eben auch ein bisschen aufpassen und das ist immer so dieser Tanz auf der Rasierklinge. Am Ende ist es eben genau das, Belastung und Erholung müssen in einer guten Balance sein, damit wir eben mittel- und langfristig diese Anpassungserscheinungen generieren und optimieren. Zu wenig bringt nichts und zu viel ist eben dann am Ende auch nicht gut.
Ja, richtig. Ja, das hast du auch schon vorhin gut mit dem Marathontraining eingeleitet. Ja, das ist immer so dieser Tanz auf Messerschneide, gerade beim Marathon auch. Bei der Recherche habe ich auch häufiger mal die zwei unterschiedlichen Begriffe Trait und State Fatigue gelesen. Also chronische und akute Ermüdung, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir haben ja jetzt hauptsächlich über akute Ermüdung gesprochen bisher, ne? Also das, wenn man sich beim Training eben nicht besonders fit fühlt oder irgendwie die Ermüdung dann direkt danach hat. Aber was hat es auch mit chronischer Ermüdung vielleicht auf sich? Warum sind das überhaupt zwei verschiedene Paar Schuhe?
Ja, im Prinzip, die Begrifflichkeiten geben das schon vor. Ne? State Fatigue und Trait Fatigue. Trait ist schon fast so eine Eigenschaft, also ein Zustand der Erschöpfung oder Ermüdung, der über Wochen, Monate, teilweise Jahre anhält und oft assoziiert ist mit verschiedenen Krankheitsbildern. Das können beispielsweise Krebserkrankungen sein, das können multiple Sklerose sein und jetzt gerade nach dieser Covid-Phase eben auch sehr, sehr häufig MECFS, also chronisches Fatigue-Syndrom, wo man sagt, das ist wirklich eine neuroimmunologische Erkrankung, die eben mit einer sehr, sehr extremen Erschöpfung, auch mit Schmerzen, mit Brain Fog verknüpft ist. Das ein Leitsymptom sind zum Beispiel diese postexzeptionellen Malaisen. Also schon leichte körperliche oder kognitive Anforderungen führen dazu, dass dieses Symptom extrem verschlechtert ist, auch dauerhaft verschlechtert sein kann. Also Pacing ist dort ein ganz wichtiges Wort, nicht nur im Bereich des Laufens, sondern eben auch bei diesen Krankheitsbildern. Und da haben wir eben diese Erschöpfung über einen ganz langen Zeitraum, wohingegen wir eben von einem State Fatigue davon ausgehen, dass es eben akut im Zusammenhang mit dieser beispielsweise körperlichen Belastung steht und eher transient ist, also sich dann auch wieder auflöst. Man weiß natürlich auch, dass Trait Fatigue auch die Dynamik der State Fatigue verändern kann. Man startet manchmal von einem höheren Level von Erschöpfung schon, aber auch die Dynamik kann extrem beschleunigt sein. Also Personen, die eben mit so einem chronischen Fatigue reingehen, die sind eben auch nicht so belastbar. Die ermüden einfach schneller auch durch diese Anforderungen. Genau, und wenn wir jetzt in den Sportbereich schauen, dann haben wir vielleicht das nicht so extrem, aber auch schon als Krankheitsbild beschrieben, das ist das Übertrainingssyndrom, ne, was vielleicht auch bekannt ist. Ja. Wobei man mittlerweile auch gar nicht mehr von Übertrainingssyndrom spricht, weil das ja so ein bisschen impliziert, dass eigentlich nur das Training schuld ist an diesem Zustand verschlechterter Leistungsfähigkeit mit all oder mit vielen anderen Begleiterscheinungen wie Schlafmangel, Energielosigkeit, Motivationsmangel, mangelnde Anstrengungsbereitschaft, Wettkampfangst. Sondern eben auch diese vielen anderen Belastungen, die nicht nur Leistungssportler, aber sehr ambitionierte Sportler eben auch um sich herum haben. Das ist Familie, das ist Beruf mitunter. Im Hochleistungsbereich sind das natürlich auch Wettkampfanforderungen. Es ist oftmals verknüpft auch mit finanzieller Unsicherheit, also viele Stressoren, die gleichzeitig neben dem Training noch auftreten und die natürlich dieses System Mensch, was ja ein biopsychosoziales Wesen ist, einfach dann stressen und dauerhaft eben dazu führen, dass die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Auch wenn sozusagen bezogen auf das Training dahingehend auch bestimmte Mechanismen gibt, die postuliert werden, die dafür verantwortlich sind, dass diese chronische Erschöpfung, die auch damit verknüpft ist mit diesem Übertrainingssyndrom, durch Training eben ausgelöst werden kann. Eben viele kleine mikrostrukturelle Veränderungen und Verletzungen, die wir durch Ausdauertraining, aber auch durch Krafttraining vielleicht haben können, wenn das so also permanent wiederholt auftritt, dann signalisiert das dem Gehirn, wie eben vielleicht auch bei deinem Infekt, da ist ein krankhafter Zustand über Zytokine, also immunologische Informationsträger, die dem Gehirn melden, da ist was im Busch. Wenn das eben mal punktuell auftritt, wie im Rahmen vom normalen Trainingsprozess, dann ist das nicht weiter wild. Aber wenn das eben permanent quasi dieses Übertraining dazu führt, dass das chronisch da ist, dann verändert das die Hirnchemie, ne, und führt eben auch zu diesem Erschöpfungssyndrom oder Übertrainingssyndrom. Das ist ein Mechanismus, der diskutiert wird an der Stelle.
Ne? Ja, super spannend. Da werden wir ja auch noch ein bisschen reingucken, ab wann man überhaupt davon spricht, vielleicht, wie man das auch erkennt als Laie, ne? Wann es sich nicht nur um quasi viele kleine anstrengende State-Fatigue-Momente handelt und wann es eigentlich ein größeres Ganzes ist, was man dann auch als vielleicht ja Übertraining erkennen muss, dann auch ehrlich sein muss an der Stelle zu sich. Wenn wir da mal bleiben, wie misst man solche Arten von Fatigue eigentlich? Also es gibt ja scheinbar mehrere Varianten, die ja auch vielleicht in unterschiedlichen Modellen eine Rolle spielen. Gibt es eine einheitliche Art, das zu messen? Und kann man das vielleicht auch als Laie selber messen?
Ja, das ist eben die große Schwierigkeit. Ich habe versucht, das vorhin so ein bisschen anzudeuten. Dieses Phänomen ist sehr komplex. Es zeigt sich auf unterschiedlichen psychophysiologischen Ebenen. Und natürlich gibt es Messmethoden aus der Neurophysiologie beispielsweise, wo man sehen kann, okay, die Aktivierung des Muskels ist herabgesetzt oder die Kontraktionsfähigkeit der Muskulatur ist herabgesetzt. Das kann ich als Laie natürlich nicht messen. Dafür ist ein aufwendiges Setup im Labor notwendig. Aber diese sogenannte Performance-Fatigue, die kann ich durchaus eben auch objektiv abbilden, über Kraftmessung in Kombination eben mit Stimulationstechniken beispielsweise. Diese Passiv-Fatigue, also das wahrgenommene Symptom, auch das kann ich natürlich abbilden. Es hat viele Facetten. Die einfachste wäre, wenn ich jetzt an State-Fatigue denke, ich frage einfach sozusagen im Laufe einer körperlichen Belastung oder vorher oder nachher die Person, wie sehr fühlst du dich erschöpft auf einer Skala von 0 bis 10? 10 heißt maximal, 0 heißt überhaupt nicht. So, dann kann ich das natürlich beispielsweise abfragen. Und dann gibt es natürlich auch entsprechende Fragebögen, die ein bisschen differenzierter nochmal nachschauen, die Psychologen auch validiert haben, weil natürlich auch bei Befragungen immer so ein Bias mit eine Rolle spielen kann. Und deswegen sind die validiert, die herausfinden, wie sieht es mit dieser Trade-Fatigue aus. Also da werden dann Abfragen gemacht, wie war es in den letzten 6 Wochen mit deiner Stimmung, mit deiner Leistungsbereitschaft und so weiter. Und auch darüber kann man im Prinzip so ein bisschen abbilden oder auch zum Teil sehr gut abbilden, wie sieht das aus dieser psychologischen, auf dieser subjektiven Seite mit der Erschöpfung, mit der Ermüdung aus. Ne? Also Fragebögen sind immer eine gute Sache, die validiert sind und dann natürlich auch Fragebögen, die viele assoziierte Phänomene wie Anstrengungserleben, wie Motivation, wie das Gefühl, was ja auch so eine universelle Währung ist, sage ich jetzt mal, für Verhalten bei uns. All die Dinge kann man mit abfragen, um letztendlich ein differenziertes Bild zu bekommen. Und die Wissenschaftler versuchen oder die Forscher versuchen eben genau aus diesem Grund dieses komplexe Phänomen so ein bisschen greifbarer zu machen. Wir haben, wenn wir jetzt Studien machen, eben auch unterschiedliches Portfolio an Fragebögen, an Rating Scales, aber auch an neurophysiologischen Messmethoden, um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und es ist eben auch mal sehr, sehr abhängig von der Art und Weise der Belastung.
Ja.
Ja. Ich hoffe, dass ich die Frage so ein bisschen beantworten kann. Es gibt jetzt natürlich möchte man gern vielleicht ein Blutbild machen und sagen, okay, wie Magnesiummangel oder was auch immer, ich habe der Marker im Immunstatus ist jetzt erhöht, dann weiß ich, ich habe sozusagen so ein Übertraining oder ich habe Fatigue. Das ist mir bisher nicht bekannt. Es gibt so einige Dinge, wo man sagt, ja, bestimmte Neuromodulatoren sind irgendwie erhöht. Was man auf jeden Fall monitoren kann, ist eben die Performance, auch das Gefühl, wie anstrengend ist irgendwas für mich. Wenn man so regelmäßig sich selbst einfach auch mal beobachtet, es gibt Dinge wie Herzratenvariabilität, die genutzt wird auch, die man mit den Smartwatches eben auch abbilden kann. Und wenn man weiß, dass sich natürlich Fatigue eben auf unterschiedlichen Ebenen äußern kann, dann weiß man eigentlich auch, dass es mit einem einzigen Instrument mit einem einzigen Marker nie wirklich funktionieren wird, das komplette Bild irgendwie abzubilden und zu sagen, jetzt bin ich sozusagen in diesem Übertrainingszustand.
Ja.
Also ist zumindest mein aktueller Wissensstand. Ich habe jetzt noch nicht von dem Marker gehört, der jetzt sagt, das ist es. Und ja. Dann weiß ich sozusagen, ob ich das Training reduziere oder eben nicht, ne? Oder in so einem Übertrainingszustand bin. Aber Performance, subjektive Daten sind immer das Gefühl, eben bei einer gleichartigen Belastung plötzlich viel, viel mehr Anstrengung aufwenden zu müssen, dass so ein Mismatch sozusagen auch zwischen Anstrengung und der tatsächlichen Leistung, das ist auch so eine Art Definition für subjektive Fatigue oder Passivfatigue.
Mhm. Ja, also kann man den Leuten da draußen eigentlich schon raten, die RPE, also diese Rate of Perceived Exertion, was man ja auch immer wieder als Wert hört, mitzutracken, wenn sie ne, zum Beispiel mit der Laufuhr ihre Trainingseinheiten getrackt haben und da sehen sie dann ja ihre Herzfrequenz, sie sehen ihre Pace, aber es ist immer eine gute Idee, dann auch den RPE-Wert mit anzugeben, einfach um zu sehen, ah, okay, das Mismatch wird hier immer größer oder so oder auch nicht, ne? Oder ja, es fällt mir immer leichter, je länger ich diese Einheit integriere.
Genau, also man könnte natürlich darüber auch seinen Trainingsfortschritt dokumentieren oder für sich sichtbar machen, aber genauso gut kann man eben auch Trainingsrückschritte oder dann eben Erschöpfungszustände vielleicht durch dieses Mismatch sichtbar machen. Weil man immer schauen muss, die grenzen das ganz klar ab. Ermüdung und Erschöpfung ist natürlich in bestimmten sportlichen Anforderungssituationen auch verknüpft mit dem Anstrengungserleben. Das ist aber nochmal so ein bisschen was anderes und Personen, die man entsprechend instruiert, können das auch sehr gut differenzieren. So kann es beispielsweise sein, dass ich natürlich nach einer sehr anstrengenden Wettkampf- oder Trainingsbelastung in Ruhe ein hohes Erschöpfungsgefühl habe, die Anstrengung aber logischerweise fürs Sitzen sehr, sehr niedrig ist. Also einfach, um nochmal deutlich zu machen, dass das eine nicht gleichbedeutend ist mit dem anderen. Mhm. Aber grundsätzlich weiß man, dass der RPE auch eine gute Möglichkeit ist, auch Trainingsprozesse zu steuern. Weil man natürlich davon ausgehen kann, dass dieses Anstrengungserleben, diese sensorische Wahrnehmung ganz, ganz viele Informationen aus der Körperperipherie, aber natürlich auch aus dem ZNS integriert und vielleicht sogar besser geeignet ist als ein einzelner physiologischer Marker. Also da finden sich ja Einflüsse aus unterschiedlichen afferenten Systemen. Schmerzwahrnehmung kann das Ganze modulieren, wobei es auch ja natürlich auch Theorien gibt, die sagen, ich brauche sozusagen diese afferenten Rückmeldung gar nicht für das Anstrengungserleben, sondern das motorische Signal, was ich sozusagen an die Muskeln schicke, das liegt sozusagen in so einer sogenannten Efferenzkopie auch im Gehirn vor und sozusagen der Drive, den ich zu den Muskeln schicke, der sagt mir sozusagen schon gleich automatisch mit, wie sehr ich mich anstrengen muss. Aber auch da wieder, wenn ich im Trainingsprozess oder wenn ich im Rahmen von so einer langen Einheit die Kontraktionsfähigkeit, die Kraftentwicklung in der Muskulatur verändert ist durch das chemische Milieu, durch strukturelle Veränderungen, Mikroverletzungen, dann bedeutet das in der Regel auch, es müssen andere motorische Einheiten, andere Muskelfasern mit aktiviert werden, um die gleiche Leistung zu generieren. Das heißt, es ist auch wieder möglicherweise mehr Anstrengung sozusagen notwendig und auch das nehme ich dann sozusagen wahr und ist im Prinzip so ein, ja, oder dieses Anstrengungserleben integriert natürlich eben diese Dinge, die dort in der Peripherie auch passieren. Insofern ist es eine gute Möglichkeit, Training zu monitoren und vielleicht auch eben solche Prozesse, in die man dann reingerät, wie ein chronisches Übertrainingssyndrom, so ein bisschen rauszukitzeln. Aber auf verschiedenen Ebenen. Also Herzratenvariabilität, hatte ich gesagt, könnte man nutzen. Das subjektive Erleben ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt und auch natürlich die Leistung, die einfach abgerufen werden kann oder eben nicht mehr abgerufen werden kann.
Ja, ja. Du hast ja gerade gesagt, dass man diese Anstrengung und diese typische Fatigue eigentlich schon sehr gut auseinanderhalten kann, wenn man dahingehend instruiert ist. Wie würdest du das denn runterbrechen für jemanden, der sich darüber jetzt, also einen Laien, der sich darüber jetzt noch keine Gedanken gemacht hat, dass das zwei verschiedene Dinge sind?
Ja, das ist natürlich auch mal so eine Definitionsfrage, ne? Also der eine versteht, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Ermüdung reden, ist für einen gewissen Prozentsatz der Leute, die das hören, die sagen, das ist irgendwas mit Müdigkeit. Damit hat es ja nichts zu tun, ne? Sleepiness ist was anderes, Müdigkeit ist was anderes, als wenn wir jetzt sozusagen von Ermüdung sprechen. So, der Begriff Erschöpfung trifft es dann vielleicht schon so ein bisschen eher. Aber auch da hat man ja manchmal das Gefühl, bei Erschöpfung ist es schon wieder so ein, das ist dann sozusagen das Ende von Ermüdung oder so das Ende auf dieser Skala, auf diesem Kontinuum von völlig oder gar nicht ermüdet bis maximal ermüdet, ist vielleicht Erschöpfung dann auch schon sozusagen auf dieser Skala. Also es ist tatsächlich gar nicht so einfach, aber da gibt es eben Definitionsversuche und dieses Gefühl von Erschöpfung hat irgendwie was damit zu tun, offensichtlich keine Energie zu haben für eine bestimmte Aufgabe beispielsweise oder das Gefühl zu haben, ich muss mal eine Pause machen. Ich muss mich quasi erholen. Energielosigkeit ist so ein Aspekt, wie man das sozusagen dann instruieren würde oder das Gefühl eben eine Pause oder eine Geschwindigkeit zu reduzieren. Das wäre so vielleicht das Gefühl, was man dann hat, wenn wir von Ermüdung sprechen. Ich persönlich denke manchmal auch, ich bin gar nicht in der Lage, Anstrengung aufzuwenden, weil ich mich so erschöpft fühle. Mhm. Na, also das ist dann etwas, was das sozusagen schon wieder abgrenzt gegen Anstrengung, diesen RPE, wo ich sage, wie viel kann ich wirklich investieren oder wie viel investiere ich jetzt gerade, um diese Leistung abzurufen. Das ist so ein, vielleicht so eine Differenzierung. Da geht es sozusagen um das, was investiere ich gerade an Anstrengung, und das andere ist sozusagen ein Zustand, der etwas mit Energielosigkeit, mit dem Bedürfnis nach Ruhe zu tun hat. Ja. Oder nach Pause. Das Problem ist natürlich, beides ist zum Beispiel bei ansteigenden Belastungen auf dem Radergometer oder auf dem Laufband immer auch eng miteinander verknüpft. Deswegen ist das in bestimmten Situationen sehr, sehr kongruent, der Verlauf dieser beiden Sachen. Aber wenn man die Definition sozusagen nimmt und bei Studien das gut instruiert, dann können die Probanden das in der Regel und auch man selbst als Läufer eigentlich ganz gut auseinanderhalten.
Okay.
Mhm. Aber es ist immer eine Definitionsfrage.
Ja, verstehe ich schon. Ja, ja, klar. Also es ist gut, dass du da auch nochmal aber gerade differenziert hast, dass Ermüdung nicht einfach nur, ich bin müde, bevor ich anfange. So, ne? Morgens sind wir vielleicht alle müde und wenn wir trainieren gehen, das heißt aber nicht, dass wir diese Fatigue damit meinen, sondern das ist dann einfach die Müdigkeit vom Schlaf und was anderes an der Stelle. Du hast ja vorhin gesagt, dass Fatigue nicht unbedingt immer nötig ist, um einen Trainingsreiz zu setzen, oder dass nicht unbedingt Fatigue immer darauf hindeutet, dass es jetzt ein super Trainingsreiz war, oder? Inwiefern bestimmt denn Fatigue oder inwiefern hat sie einen Effekt auf unseren Trainingsfortschritt? Ab wann ist es vielleicht auch hinderlich? Ne? Das wird ja sicherlich auch eine Grenze geben. Ab wann man dann, wie du vorhin auch schon meintest, nicht mehr das Trainings- auch oder das Leistungsspektrum abbilden kann, aufgrund der Fatigue?
Ja, genau. Ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt an der Stelle. Wir haben ja meist einen Plan. Und da sind so, ja, wenn man das sehr systematisch macht, sind Geschwindigkeiten festgelegt. In welchem Bereich muss ich mich aufhalten für den Grundlagenlauf, für den Threshold-Einheit und so weiter. Also, es wird dann schwierig aus meiner Sicht, wenn ich so ermüdet bin, dass ich eben diese Trainingsqualität und die Umfänge nicht mehr absichern kann, die eigentlich vielleicht optimalerweise notwendig wären. Und Ermüdung ist dann an der Stelle vielleicht genau dieses Zeichen, dass die Gesamtbelastung irgendwo doch zu hoch ist. Und das kennen wir auch. Also ich sage jetzt mal, niedrig intensive Einheiten müssen nicht immer dazu führen, dass ich mich total erschöpft oder ermüdet fühle. Und trotzdem setze ich einen Trainingsreiz. Das heißt, das System passt sich ja auch einfach manchmal nur durch Nutzung an. Also wenn ich an Krafttraining zum Beispiel denke, ist ein entscheidender Trainingsreiz einfach die Zeit in der der Muskel unter Spannung gesetzt. Time under tension ist so ein Aspekt. Natürlich auch metabolische Auslenkungen im Rahmen von so einem Kraftausdauertraining können Anpassungserscheinungen am Muskel auslösen. Aber insbesondere auch sozusagen diese Time under Tension. Und das muss dann sozusagen nicht immer mit einer extremen Fatigue verknüpft sein. Reichen manchmal auch jeden Tag einfach eine gewisse Anzahl an Kraftübungen, nicht bis zur Erschöpfung, die trotzdem Effekte haben. So, und natürlich gibt es auch andere Trainingsmethoden, die sagen, ich muss sozusagen immer bis zum Task Failure, also bis ich sozusagen dieses Gewicht nicht mehr stemmen kann, arbeiten. Das ist sicherlich auch ein Prinzip, was man verfolgen kann, was durchaus auch wirksam sein kann. Aber man muss eben schauen, also um mal bei diesem Beispiel Krafttraining zu bleiben, wenn ich sozusagen über Methoden erreiche, dass ich nicht nur fatigued bin, sondern dass ich dann in der Folge auch Schmerzen habe beim Training. Wenn der Muskelkater so groß ist, dass ich eben nach 2 Tagen oder nach 3 Tagen keinen Reiz setzen kann, dann ist es vielleicht an der Stelle auch kontraproduktiv und zu viel Fatigue. Also ich habe das System strukturell zu sehr ermüdet, Und das behindert dann vielleicht auch so diesen Trainingserfolg. Und auf der anderen Seite muss ich halt nicht unbedingt immer in diesen Erschöpfungszustand kommen, um trotzdem Anpassungen zu haben. Das hängt natürlich auch mal ganz stark von dem Niveau des Sportlers ab. Also ein gutes Beispiel ist ja die Double Threshold, die im Spitzenbereich, also an einem Tag sozusagen zwei Schwelleneinheiten zu machen, vormittags und nachmittags. So, und das hört dann sozusagen der leistungsorientierte Breitensportler, der dann in der Woche 4 bis 5 Einheiten macht und sagt, oh, jetzt mache ich aber am Wochenende, mache ich am Samstag, also mache ich mal Double Threshold. Das habe ich da gehört und das muss es irgendwie sein. So, ne? Er vergisst aber an der Stelle, dass ein Hochleistungsathlet teilweise 12, 14 Laufeinheiten in der Woche macht und über diesen Umfänge natürlich schon also ohne diese Double Threshold schon über Umfänge ein Ausdauerleistungsniveau erreicht hat, das sehr, sehr hoch ist. Und wo es sozusagen dann natürlich auch notwendig ist, über dieses spezifische Training, über diese sehr enge Taktung von qualitativ hochwertigen Einheiten überhaupt noch sozusagen Reize zu generieren. Also wenn der seinen 15 Kilometer Dauerlauf in einem 5 Meter pro Sekunde macht, ist das vielleicht für den anderen das Spazierengehen 2 Stunden. So. Und entsprechend muss man das dann auch wieder einordnen. Und an vielen Stellen haben wir sozusagen als breiten Sportler, die auch leistungsorientiert unterwegs sind, ja dieses Potenzial von, ich sage jetzt mal, Grundlageneinheiten von Umfängen noch gar nicht ausgenutzt. Ich brauche dann nicht mit diesen Extrembelastungen anfangen, zumal da kann man davon ausgehen, das wird einfach nicht gut toleriert. Ne? Das wird einfach an der Stelle dann kontraproduktiv.
Ja, ich finde, Grundlagenläufe sind vielleicht auch ein gutes Beispiel für genau solche Einheiten, während denen man sich ja im Idealfall nicht währenddessen ermüdet fühlt und dann auch danach jetzt muskulär zumindest und so nicht ermüdet fühlt. Ne? Also vielleicht, wenn man es nicht schafft, sich gut zu verpflegen, da währenddessen und danach wird man sich schlapper fühlen im Alltag. Aber im Idealfall sind die ja wirklich so wirklich so niedrig angesetzt, dass wir ja auch ohne das Gefühl von Ermüdung einen Trainingsreiz gesetzt haben. Zum Beispiel auf das Herz-Kreislauf-System oder den aeroben Stoffwechsel. Ne? Also um den aeroben Stoffwechsel zu trainieren, müssen wir uns nicht immer ermüdet fühlen. Ich glaube, andersrum ist es vielleicht beim Anaeroben schon mehr verknüpft, kann das sein? Weil bei Intervallen fühlt man sich, würde ich sagen, immer ein bisschen ermüdeter als jetzt bei so einem Grundlagenlauf. Kann man das so ein bisschen, vielleicht einteilen?
Genau, also wir haben ja dieses ganze Kontinuum von kurzen Mittelstrecken bis hin zum Ultramarathon, wo wir unterschiedliche Subsysteme letztendlich auch zur Ermüdung bringen oder eben auch nicht. Und ganz klar, also wenn wir jetzt Intervalle laufen, wir haben eine hohe Stoffwechselaktivität, da fallen Stoffwechsel zwischen Endprodukte an, die dem Körper, dem Gehirn signalisieren oder es was im Argen, wir brauchen ein hohes Anstrengungserleben, wir brauchen eine hohe Belastungstoleranz an der Stelle, um das eben tatsächlich zu absolvieren, diese Einheit. Ja. Genau, du hast vollkommen recht. Also Grundlagenläufe müssen nicht immer zur Ermüdung führen, wohingegen natürlich intensive Einheiten per se durch die Art und Weise des Stoffwechsels eben dazu führen, dass wir zumindest ein hohes Anstrengungserleben haben. Na, aber auch das kann man natürlich auch trainieren. Man weiß, dass auch in einem Saisonverlauf zum Beispiel das Anstrengungserleben bei definierten Belastungen auch abnehmen kann, gerade wenn man so in diesen Bereich der anaeroben Energiebereitstellung kommt, dass auch sozusagen die Fähigkeit, diese Belastung, diese Intensitäten zu ertragen, auch trainiert wird. Ne? Und das zeigt sich im Prinzip, oder das ist eben auch ein guter Beleg dafür, dass eben auch dieses intensive Training, da spricht man immer von VO2-Max-Training und Schnelligkeitsausdauertraining und so weiter. Und denkt da immer sofort auch gleich an sozusagen physiologische Anpassungsreaktionen, was den Stoffwechsel, was das Herz-Kreislauf-System angeht, was die muskuläre Sauerstoffversorgung angeht. Aber man darf nicht vergessen, dass natürlich auch die Belastungstoleranz auf psychologischer Ebene eine ganz entscheidende Geschichte ist und vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle die noch entscheidendere Faktoren sind.
Mhm. Ja. Ja, das ist ja auch ganz spannend, wenn man jetzt zum Beispiel sich so klassisches Tempo-Härte-Training zum Beispiel anguckt. Da spielt ja auch so das Mentale doch auch eine recht große Rolle, ne? So dieses sich festbeißen, also nicht nur das Tempo halten können auf so muskulärer Ebene, motorischer Ebene, sondern auch gleichzeitig irgendwie mental durchhalten, auch wenn es hart wird. Wäre das dann so auch, wären das auch so klassische Einheiten, in denen wir Fatigue richtig einsetzen können, um die richtigen Reize zu setzen?
Ich glaube, dass so grundsätzlich ja Training, Ausdauertraining auch immer in der Richtung auch Anpassungserscheinungen hat, per se. Mhm. Jetzt kann man natürlich diese psychologische Härte vielleicht auch nochmal zusätzlich trainieren. Manchmal ist es sogar so, es gibt Kombinationen aus kognitiven Tests, die eben auch diese Selbstregulation oder auch Selbstkontrolle erfordern. In Kombination oder nachgeschaltet dann Ausdauertraining, wo man auch weiß, dass diese psychologischen Trainingsmaßnahmen auch dazu führen, dass eben ein Ausdauertraining auch in der Zielrichtung, die du beschrieben hast, auch besser durchgehalten werden kann. Also scheint offensichtlich natürlich diese psychologische Resilienz, Durability, sag ich jetzt mal, auch natürlich eine Rolle zu spielen, genauso wie diese Resilienz oder Durability auf physiologischer Ebene, ne? Gerade wenn ich so an Marathon denke. Natürlich kann man durch bestimmte Maßnahmen im Training, zum Beispiel Nüchternläufe, diejenigen, die das schon mal durchgeführt haben, merken schon, dass es funktioniert. Man muss nicht unbedingt jetzt für einen Dauerlauf, für einen Longrun immer was gegessen haben. Man kriegt das eigentlich auch so gut hin, ohne dass man jetzt Frühstück gegessen hat. Aber was man eben auch merkt, ist, dass so am Ende des Laufes oder auch vielleicht im Anschluss, dass so dieses Anstrengungserleben erhöht ist. Und da kann man also über so eine Maßnahme natürlich auch, wenn man das unbedingt möchte, diese psychische Widerstandsfähigkeit auch trainieren. Und gleichzeitig hat man vielleicht eben noch bestimmte physiologische Anpassungen, die ich damit eben erreichen will, mit diesem Leerlaufen.
Ja, kennt man ja. Da muss man ja auch wirklich immer abwiegen, ob das für einen passt. Auch gerade ne, Frauen mit Zyklus immer abwägen, ob das wirklich so die Trainingseinheit ist, die es jetzt gebraucht hat oder ob man sich dann nicht am Ende mehr schadet. Du hast ja vorhin auch Double Threshold Days angesprochen. Da geht es ja auch um Vorermüdung, die man dann schon in der zweiten Einheit spürt. Wenn man jetzt mal da bleibt, ohne jetzt vielleicht wirklich doppelte Einheiten an einem Tag sich anzugucken, aber generell so der Aspekt mit Vorermüdung in eine neue Einheit reingehen. Ist das prinzipiell etwas, was wir auch als Tool nutzen können? Oder sagst du, man sollte da auch sehr auf das subjektive Empfinden achten, ob das dann ja vielleicht schon wieder ins Negative kippt? Also dieses zu wissen, man geht schon mit einer Vorermüdung in ein neues Training, vielleicht wenn man vor 2 Tagen oder vor einem Tag hart trainiert hat und dann ja, ich weiß nicht, sowohl kognitiv als auch vielleicht muskulär spürt. Also man hat es noch so ein bisschen in den Beinen oder in den Knochen. Ist das dann überhaupt sinnvoll zu trainieren, ist, glaube ich, meine Frage dann da?
Gute Frage, die man natürlich auch nicht so wirklich wieder mit Ja und Nein beantworten kann. Das hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, was ist die Zielrichtung. Wenn ich jetzt Grundlagen-Ausdauertraining mache, dann kann ich da natürlich auch vorermüdet reingehen. Und das mache ich ja in der Regel auch, wenn ich zum Beispiel einen Tag habe, wo ich vorher ein intensives Tempolaufprogramm habe, dann merke ich natürlich am nächsten Tag schon, ich bin nicht mehr so frisch. Aber es ist ohne weiteres möglich, den Grundlagen-Ausdauerlauf dann zu absolvieren. Und es macht auch total Sinn, den zu absolvieren. Und vielleicht erst am dritten Tag eine Pause einzulegen. Unterschiedliche Funktionssysteme bezogen jetzt zum Beispiel auf den Stoffwechsel, anaerobe Stoffwechselwege, aerobe Stoffwechselwege. Dauer, Intensität der Einheiten ziehen natürlich auch unterschiedlich lange Erholungsphasen für dieses System nach sich. Und nicht immer ist es notwendig und auch sinnvoll, wieder komplett 100% zu haben für die nächste Einheit. Bei manchen qualitativ notwendigen Einheiten in so einer Wettkampfperiode, wenn ich wirklich wettkampfspezifische Einheiten mache, macht das natürlich Sinn, die eben auch in der Qualität absolvieren zu können. Und ja, also wie gesagt, so die Frage mit Ja und Nein zu beantworten, ist an der Stelle schwierig. Es ist ja, jeder kennt das, ich trainiere für den Marathon und da gehe ich fast in jede Einheit immer so ein bisschen so leicht vorermüdet rein und so richtig diese Erholung habe ich dann eigentlich erst, will ich ja erst wirklich so kurz vor diesem Marathon haben. Wichtig ist, dass ich Qualität trotzdem absichern kann, wenn ich sie brauche. Und das muss man dann so ein bisschen für sich selbst auch rausfinden, immer auch in der Abhängigkeit von den Möglichkeiten, die ich habe. Wie oft kann ich trainieren? Dann kann man das schon so eine Woche ganz gut strukturieren an der Stelle.
Ja, ja. Also ganz klar, man sollte sich mitnehmen für die wirklich wettkampfrelevanten Einheiten, lieber auf Vorermüdung vielleicht auch verzichten, damit man halt die Performance abrufen kann und dann wahrscheinlich auch vor vielleicht härteren Einheiten wie sowas wie Intervalltraining oder so. Ist Vorermüdung jetzt in den meisten Fällen für den Hobbyläufer, die Hobbyläuferin vielleicht ein bisschen Vorsicht geboten zumindest? Vielleicht lohnt es sich da dann mehr auf das subjektive Empfinden auch zu hören?
Ja, ich würde mich ja auch als Hobbyläufer bezeichnen. Ich habe das dann, mach das dann noch. Ich glaube schon, dass ich schon merke, auch dass der Long Run, wenn der am Sonntag war, und dann merke ich schon, dass vielleicht am Dienstag immer noch die Belastungsfähigkeit oder die Frische noch nicht so da ist und mache dann trotzdem ein Tempolaufprogramm, was dann erstaunlicherweise manchmal auch ganz gut geht. Beim letzten Mal ging es wirklich bis zum fünften Lauf ganz gut und dann habe ich mir aber da so eine kleine Verletzung reingezogen. War dann vielleicht dann doch an der Stelle das richtige Signal oder auf das ich an der Stelle nicht gehört habe, weil ich eben vielleicht doch zu motiviert war. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt so Pi mal Daumen-Formeln, wo man sagt, also nach so einem GR1-Lauf ist man eigentlich nach 12 Stunden wieder so, ich sage jetzt mal 80% oder 90% wiederhergestellt. Nach 24 Stunden sind, ich sage jetzt mal, die Glykogenspeicher so weit aufgefüllt, dass das System eigentlich wieder 100% belastbar ist, wenn ich so GR2-Einheiten mir anschaue. Also intensivere Einheiten, die so im Bereich der Schwelle oder auch ein bisschen drüber vielleicht, ein bisschen drunter liegen. Dann brauchen die natürlich länger, vielleicht so 48 Stunden, so Pi mal Daumenformeln, um dann wieder 100% zu haben. Aber wie gesagt, nicht immer ist es wünschenswert und notwendig, dass ich 100% auch habe. Also, ich sag mal, mitunter ein leichter Ermüdungszustand ist normal, ist auch okay, ist auch gewünscht. Ich muss halt nur schauen, dass das System nicht dauerhaft immer weiter chronisch sozusagen ermüdet wird und dann auch die Leistung einfach schlechter werden. Das ist dann immer so ein Signal, dass es vielleicht die Reihung, die Abfolge, die Frequenz dieser Einheiten und auch die Intensitäten einfach zu hoch ist.
Ja,
also vom Grundsatz her muss auch über so einen Trainingsprozess immer eine Verbesserung erkennbar sein. Das ist vielleicht so ein relativ gut nachverfolgbarer Indikator dafür. Wenn ich mich also von Woche zu Woche oder ich sage jetzt mal von Monat zu Monat in den Geschwindigkeiten, die ich im GR1 absolvieren kann, steigere, dann habe ich erstmal nicht so viel falsch gemacht. Wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich definitiv irgendwas falsch. Das kann dann eben auch an einer zu starken Ermüdung liegen. Ich bin nicht mehr in der Lage, die Qualität abzusichern im Training. Ich bin gar nicht mehr motiviert. Ne? Diese psychologische Komponente darf man an der Stelle nicht unterschätzen. Also oftmals ist es ja nicht so sehr die körperliche Belastung, sondern immer wieder ran zu müssen, intensive Tempoläufe, das ermüdet einen insbesondere auch kognitiv. Ne? Und das ist, glaube ich, dann an der Stelle eher das mitunter noch größere Problem als der eigentliche Stoffwechsel.
Okay, also die kognitive Ermüdung ist auf jeden Fall was man nicht vergessen darf. Auch wenn es muskulär vielleicht wieder top ist, also aufs zentrale Nervensystem wirkt das dann ein, oder? Das ist dann, glaube ich, auch das Schlüsselwort.
Genau, also wir unterscheiden nochmal so ein bisschen zwischen kognitiver Ermüdung, die ausgelöst wird durch kognitive Anforderungen, wie Informationsverarbeitung. Ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner, ich muss in Meetings irgendwie performen. Manche scrollen einen halben Tag irgendwie auf Insta rum und auch das sind natürlich Sachen, die kognitiv sozusagen ermüden können. Das wirkt, also es gibt sowieso immer ganz, ganz viele Wechselwirkungen zwischen physiologischen Ebenen auf die psychologische Ebene und wir unterscheiden im Prinzip diese wahrgenommene Ermüdung im Kontext von körperlicher Belastung, die aber natürlich auch beeinflusst sein kann durch diese kognitive Ermüdung, die ich erfahre durch kognitive Aufgaben, durch meinen Beruf etc. Und das kann man so an der Stelle nicht wirklich trennen, also es gibt immer irgendwie Querverbindungen. Aber wenn ich jetzt an diesen Trainingsprozess denke und mal davon ausgehe, ich bin also ein Mensch, der auch im Berufsleben steht, also ich muss mich konzentrieren, ich muss bestimmte Dinge abschirmen. Ich habe ein berufliches Ziel oder eine Arbeit, die ich fertig bringen muss. Dann konkurrieren natürlich im Tagesverlauf viele andere Dinge mit diesem Ziel. Ich muss mich dagegen abschirmen. Das ist etwas, was Selbstkontrolle bedeutet an der Stelle. Und genauso ist es ja auch mit so einer Trainingseinheit. Ich gehe dann am Nachmittag hin und habe eine harte, intensive Einheit vor mir. Und dann weiß ich, das wird wehtun. Und Schmerz heißt eigentlich auch, oder ist ein Signal, was dem Körper sagt, du, mach mal locker jetzt, setz dich mal an die Seite. Das ist irgendwie nichts Gutes. Das heißt, ich muss mich sozusagen vor diesem Impuls dann aufzuhören, langsamer zu werden, abschirmen. Ich habe dieses Ziel und meine Selbstkontrollfähigkeiten, meine Selbstregulation hilft mir im Prinzip, diese Einheit in der Intensität zu absolvieren. Wenn aber diese Ressource sozusagen über den Tag über schon abgeschöpft ist, dann wird das natürlich schwieriger und dann ist es manchmal auch nicht unbedingt sinnvoll, sozusagen nach einer Klausur, die ich geschrieben habe oder einer anderen Anstrengung oder einem anstrengenden Meeting, dann nochmal sozusagen oben einen draufzupacken, weil ich einfach rein auf der subjektiven Ebene, vom subjektiven Ermüdungserleben einfach schon so, ich sage jetzt mal, ausgeschöpft bin oder erschöpft bin, ausgelaugt bin, dass ich diese Qualität nicht mehr schaffen kann. Also jeder hat vielleicht schon mal das Gefühl gehabt oder jeder hat wahrscheinlich schon mal ein Programm abgebrochen, weil es einfach nicht ging. Und das hing nicht unbedingt immer damit zusammen, dass jetzt der Muskel irgendwie dicht gemacht hat oder so. Und es ist einfach, ich war nicht mehr in der Lage, diese Anstrengung zu tolerieren. Es war mir einfach zu anstrengend und das hing manchmal damit zusammen, dass ich eben schon vorermüdet in so eine Geschichten reingehe.
Ja, okay, ja. Da darf man dann wirklich nicht unterschätzen, was das Mentale auch dann oder das Kognitive dann auch ausmacht. Und gleichzeitig hast du aber auch ja vorhin gesagt, manchmal ist es so, man fühlt sich zwar so ermüdet oder irgendwie ja ein bisschen erschlappt vom Alltag, kann dann aber trotzdem im Sport oder fühlt sich sogar nach dem Sport besser. Was ist dann dahinter der Effekt? Habe ich das dann einfach nur überspielt sozusagen und bin eigentlich trotzdem noch ermüdet, aber durch, weiß ich nicht, Adrenalin, weil das jetzt durch meinen Körper schießt, spüre ich das nicht mehr? Oder habe ich dann eigentlich schon diese Fatigue irgendwie abgeschüttelt durch die Sporteinheit?
Ja, wir ändern natürlich durch unsere körperliche Aktivität auch so ein bisschen die Hirnchemie, die Aktivierung in bestimmten Hirnarealen. Wir ändern aber natürlich auch einen bestimmten Stoffwechsel, Serotonin, Dopaminstoffwechsel. Und das ist ja auch eng sozusagen auch vielleicht mit Belohnung, mit Motivation, mit Stimmung verknüpft. Und das hat tatsächlich dann, körperliche Aktivität kann dann eben auch an der Stelle einen positiven Einfluss haben, ne, auf genau diese Stimmungslage, die ich eben vorher hatte. Aber ich muss es eben machen, sozusagen diese Schwelle zu überschreiten, ist dann erstmal so das Schwierige. Wenn ich es schaffe, aktiv zu werden, habe ich sozusagen viele positive Effekte. Zumindest, wenn ich jetzt eine Einheit mache, die jetzt nicht so stark fordernd ist. Ne? Also es wird natürlich dann eher ins Gegenteil kippen, wenn ich merke, ich muss eine Einheit abbrechen, die ich geplant habe, weil ich einfach nicht dazu in der Lage bin, weil ich die Belastung nicht auch kognitiv oder mental nicht toleriere, dann kippt das natürlich ins Gegenteil. Aber genauso gut kann es eben sein und das macht dann an der Stelle auch Sinn, lieber an so einem Tag dann eher eine GA1-Einheit zu machen, wo ich nicht so extrem gefordert bin, was die Anstrengungsbereitschaft, was die Belastungstoleranz angeht. Und mich hinterher gut zu fühlen und dann am nächsten Tag eben diese harte Einheit zu machen.
Mhm. Okay, ja, kann man sich ja gut so mitnehmen. Das finde ich ganz gut, guter Merkzettel für all die Leute da draußen, die auch manchmal durch den Alltag ermüdet sind natürlich, wie wir alle wahrscheinlich. Ne? Wer noch irgendwie nebenbei Beruf, vielleicht Familie hat, das ist ja häufig so, dass man dann doch erschöpft ist. Lass uns doch gerne auch noch mal ein bisschen extrinsische oder externe Methoden uns angucken, also abgesehen vom Training, die unsere Fatigue beeinflussen können oder vielleicht auch nicht, weil tatsächlich hast du dir ja auch Koffein da ganz genau in den Studien angeguckt und das scheint ja dann, wenn ich da schon mal vorweggreifen darf, gar nicht so den wachmachenden Effekt zu haben, wie manche LäuferInnen glauben. Magst du uns da vielleicht erstmal eine kleine Einführung zu Koffein als sogenannten Wachmacher beim Laufen geben?
Ja, da muss man jetzt wieder so stark differenzieren. Ne? Also Wachmachen hat ja dann an der Stelle eher so was mit Schläfrigkeit oder mit Müdigkeit zu tun. Ja. Zumindest wenn man es so in diesem Kontext erwähnt oder mit der Begrifflichkeit belegt. Die Zielrichtung ist natürlich eine andere. Es geht sozusagen eigentlich darum, diese Ermüdung zu unterdrücken oder den Abfall von Leistungen vielleicht herauszuzögern. Manchmal vielleicht einfach auch die Stimmungslage so zu verändern, dass ich überhaupt erstmal anfange zu trainieren. Und aus dieser Erkenntnis oder aus diesen Anekdoten, dass man oder dass viele Leistungssportler ja auch einfach vor so einem Training einfach sich so ein Espresso gönnen. Ich habe das auch mal gemacht. Das war wie so ein Ritual und das kennt man eben von vielen. Ist auch so eine Fragestellung entstanden. Also wird ja schon lange untersucht, aber wir haben es eben auch in vielen verschiedenen Studien mal adressiert. Wirkt sozusagen Koffein auf die körperliche Leistung, Ausdauerleistung insbesondere, wirkt das eher auf der Wahrnehmungsebene, also psychologischen Ebene oder psychischen Ebene, wirkt das eher auch auf die physiologische, neurophysiologische Ebene ein. Und da ist es tatsächlich so, dass wir jetzt bei unseren Studien herausgefunden haben, dass es offensichtlich jetzt zumindest keinen wirklichen leistungssteigernden Effekt bringt, wenn man ganz normal weiter konsumiert. Also ich unterbreche sozusagen meinen normalen, habituellen Koffeinkonsum nicht. Ich trinke trotzdem morgens meinen Kaffee und dann war ich sozusagen am Nachmittag oder am späten Vormittag, waren die Personen dann bei dieser Studie, haben sozusagen zusätzlich nochmal Koffein bekommen oder ein Placebo in als leistungswirksam eingeschätzten Dosen. Da redet man immer so zwischen 2, 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, was man dann so verabreicht. Placebo ist dann beispielsweise Maismehl in der Pille und hast in der anderen Pille hast du dann eben Koffein, reines Koffein. Und da haben wir eigentlich festgestellt, dass das zumindest auf die Leistung und auch auf viele, auf der Wahrnehmungsebene keinen positiven Effekt hatte. Bei denjenigen, die jetzt sozusagen einfach ihre normale Diät beibehalten haben. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was man sozusagen im ökologisch validen Kontext hat. Ja, es gibt natürlich Leute, die verzichten dann tagelang vor dem Marathon auf Koffein und dann nehmen sie sozusagen an dem Tag Koffein. Aber die Frage ist ja an der Stelle, senke ich sozusagen meine Leistungsfähigkeiten nicht künstlich ab, indem ich diesen Entzug provoziere, und hebe ich dann sozusagen mit dieser Koffeingabe vor dem Wettkampf meinen Organismus oder meine Fähigkeit einfach wieder auf das normale Level? Das ist so diese Frage, und da muss man sagen, dass im Bereich der kognitiven Forschung, also wo es um kognitive Leistung geht, das eigentlich schon ganz lange diskutiert wird und auch gezeigt werden konnte, dass es eher so ein Entzugsreversal ist. Also man hat ja viele Studien, die genau das machen. Die Probanden dürfen eine bestimmte Zeit, 12 Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden und noch länger kein Koffeinkonsum, bevor diese Studie losgeht. Und dann kriegen sie sozusagen zum Studienstart vor dem Experiment, eine Stunde vor, eben Koffein oder Placebo. So, und dass dann möglicherweise diese Koffeingabe einen besseren Effekt hat als Placebo, liegt irgendwie nahe, weil natürlich der Normalzustand wiederhergestellt wird, ne, und wir sozusagen endlich aus diesem Entzug rauskommen, der Motivations- und Stimmungsveränderungen sowieso macht und vielleicht auch ein Anstrengungserleben und so weiter. Ja. Wobei man sagen muss, es ist auch immer so ein bisschen schwierig. Wir haben zum Beispiel für unsere Studien das sogenannte Time-to-Exhaustion-Protokoll genutzt. Das heißt, die Personen laufen oder fahren Rad bei einer definierten Leistung, so lange, bis sie nicht mehr können. Das hat den Vorteil, dass ich bei gleichen Zeitabständen im Prinzip auch erfragen kann, oder bei gleicher Belastung, nicht bei gleichen Zeitabständen, das kann ich sowieso machen, aber bei identischer Belastung zwischen Placebo und Koffein eben abfragen kann, wie fühlst du dich? Wie motiviert bist du? Wie sehr spürst du Langeweile auch? Was auch ein Aspekt. Wie anstrengend ist das für dich? Wie aktiviert fühlst du dich? Und so weiter. So, das hat aber den Nachteil, dass es eigentlich kein ökologisch valides Konstrukt ist im Sinne von Wettkampfleistung. Da haben wir in der Regel definierte Strecken, die absolviert werden müssen, wo wir haben ein Pacing, wir passen uns an die Umgebungsbedingungen an, die Taktik der Gegner an. Und das ist eigentlich das, was wir sozusagen unter ökologischen Bedingungen sehen. Das heißt, dieses Time Textortion hat eben diesen Nachteil, dass es eigentlich ein sehr artifizielles Protokoll ist, was aber wiederum, wie gesagt, den Vorteil hat, ich kann bestimmte Sachen eben auch vergleichbar abbilden zwischen diesen beiden Bedingungen. Unsere Ergebnisse jetzt von diversen Studien waren, dass Koffein dahingehend keinen positiven Effekt hat. Und wir haben es eben damit begründet, wir begründen es damit, dass es eben eher damit zusammenhängt, dass viele, viele Studien eben diesen künstlichen Entzug hervorrufen. Es gibt, muss man auf der anderen Seite sagen, durchaus auch Studien, die genau diese Problematik untersucht haben. Das sind aber nicht besonders viele. Und die kommen mal mehr, mal weniger zu dem Schluss, dass Koffein trotzdem wirkt. Und das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Individualität ab. Manche verstoffwechseln Koffein schneller, manche langsamer. Das hängt vom Genotyp beispielsweise ab. Ah. Manche trinken sowieso im Alltag keinen Kaffee, manche trinken viel Kaffee oder nehmen irgendwelche Energy Drinks zu sich. Und also da sind so viele, ich sage jetzt mal, Dinge, die eine Rolle spielen. Für uns war halt einfach an der Stelle wichtig, dass die ihr normales Konzept sozusagen nicht unterbrechen sollten. Und wir wollten schauen, ob eine zusätzliche Gabe noch einen Effekt hat. Das konnten wir so jetzt nicht nachweisen. Es gibt aber andere Studien, die durchaus auch positiven Effekt haben. Und die Frage ist sozusagen immer, ist das auch ein Placebo-Effekt oder nicht? Ne? Das versucht man zwar mit so einer Placebo-Gabe auch sozusagen zu untersuchen. Deswegen gibt es dieses Placebo. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass manche sozusagen in sich reinhören, die spüren plötzlich irgendwelche Symptome, die sie mit einer Koffeinaufnahme in Verbindung bringen, haben aber trotzdem Placebo. Aber sie fühlen sich irgendwie so, als wenn sie, oh, das muss aber auf jeden Fall Koffein gewesen sein. Und entsprechend hat das natürlich dann wirklich auch wieder einen pharmakologischen Effekt möglicherweise, der da ist und dazu führt, dass man dieses ganze System gar nicht so einfach untersuchen kann. Mhm. Wir nutzen mittlerweile auch Open-Label-Placebo. Das heißt, die Probanden wissen, dass da drin nur ein Placebo ist. Und insofern ist so die Untersuchung dieses Phänomens und die Abgrenzung gegen Placebo-Effekte manchmal auch gar nicht so einfach. Und wie gesagt, es gibt relativ wenige Studien, die ohne diesen Entzug gearbeitet haben.
Ja.
So, die Frage war jetzt, jetzt bin ich schon wieder total abgeschweift, die Frage ist, kann man jetzt mit Koffein da irgendwas machen? Und tatsächlich ist es so, ich nutze es selbst auch und die Frage ist immer, ist das eher so ein Ritual, was sich entwickelt hat? Ne? Und so allein dieser Geruch vielleicht von Kaffee oder Espresso oder vielleicht auch dieser bittere Geschmack im Mund, der wird über die Mundschleimhaut, wird Koffein auch sehr, sehr schnell aufgenommen. Deswegen gibt es auch diese Koffein-Gums oder so. Allein sozusagen diese Sensation oder diese Konditionierung, die ich da habe, das ist ja manchmal auch mit einem sehr positiven Gefühl verknüpft. Wenn ich mich also irgendwo hinsetze, mir in Ruhe ein Espresso mache oder manchmal auch mit Freunden irgendwie zusammensitze, das ist so konditioniert, das steigert die Stimmung an sich schon. Und wenn ich eine positive Grundstimmung damit auslösen kann, dann fällt es mir vielleicht auch leichter, überhaupt eine Aktivität zu beginnen und vielleicht gehe ich auch mit einer ganz anderen Einstellung in so ein intensives Training oder in ein langes Training. Ja, wenn ich daran glaube, dass es mir hilft, das ist im Prinzip etwas, was natürlich auch dann Aspekt sein kann. Und natürlich, wenn ich regelmäßiger Konsument bin von Koffein, dann sollte man eben auch zusehen, dass man das während der körperlichen Belastung, gerade wenn sie länger dauert, eben auch aufrechterhält, ne, und entsprechend substituiert, weil es gibt natürlich eine pharmakologische Wirkung auch von Koffein, die primär deren Wirkung primär sozusagen am ZNS, am Gehirn sozusagen ansetzt und die natürlich auch wirklich einen wachmachenden Effekt hat. Ob sie jetzt wirklich einen leistungssteigernden Effekt dann hat, sei dahin. Also das kann man eben noch nicht so hundertprozentig sagen. Einiges spricht dafür, dass es so ist. Andere Studien wiederum dagegen. Da geht es ja dann auch um Schmerztoleranz, um Anstrengungserleben. Also diese subjektiven Dinge, die durch Koffein möglicherweise, Motivationen, die durch Koffein moduliert werden können, einfach über diesen Transmitter-Metabolismus im Gehirn, der in den eingegriffen wird durch Koffein bzw. die Abbauprodukte von Koffein.
Ja, spannend. Ne? Also dass es da doch nicht so eindeutig ist, das finde ich sehr Überraschend irgendwie auch, weil ich glaube, ja, alle kennen so dieses Gefühl von, naja, jetzt aber ich fühle mich so viel irgendwie leistungsstärker, wenn ich vor dem Lauf jetzt noch hier meinen Kaffee oder meine Mate oder was auch immer getrunken habe. Deshalb spannend, dass viel vielleicht auch Placebo ist oder nicht alles zumindest nicht ganz so messbar ist, wie man jetzt vielleicht denken würde, als irgendwie vielleicht auch schon langjähriger Kaffeetrinker, Trinkerin.
Ja. Naja, wie gesagt, also Stimmung und, ja, und diese psychologischen Aspekte sind ja gerade beim ausdauernden Laufen ganz, ganz wichtig.
Ja, ja.
Und insofern ist das ja auch schon, also wenn ich diesen Effekt habe durch Koffein, dass es auf Stimmung und Motivation wirkt, ist das ja ein ganz essentieller Bestandteil sozusagen von Ausdauerleistung dann. Und man darf nicht vergessen, dass auch ein Placebo eine echte pharmakologische Wirkung haben kann. Stimmt. Also einfach durch Konditionierung, das ist ja ähnlich wie sozusagen mit diesem Mouth-Rinsing. Ich spüle sozusagen meinen Mund mit Kohlenhydraten auf dem letzten Abschnitt des Marathons. Und da weiß man auch, das hat einen positiven Effekt, ohne dass es jetzt wirklich energetisch noch irgendwas bringt.
Okay.
Allein sozusagen die Sensation von Süße im Mund- und Rachenraum. Manchmal hilft auch noch so ein bisschen Schlucken, was so, ich sag mal, Hydration angeht, aber in dem Fall reicht schon wirklich Spülen einer süßen Lösung und die Sensation dieser Süße, dass die Leistungsfähigkeit erhöht wird. So, ja. Und das sind dann Prozesse, die natürlich nicht energetisch auf der muskulären Ebene irgendwie relevant sind, können sie gar nicht, weil so schnell kommt es da nicht hin, sondern das ist eben etwas, was eben im Gehirn Veränderungen hervorruft, die dazu führen, dass wir die Leistung aufrechterhalten können oder nochmal einen Endspurt machen können oder was auch immer.
Ja. Ja, faszinierend, wie man den Kopf dann auch so ein bisschen oder den Körper so ein bisschen austricksen kann mit dem Kopf. Bleiben wir doch auch gleich mal bei den Kohlenhydraten. Das ist natürlich auch etwas, was dann, glaube ich, einen messbareren Effekt hat, ne, auch auf die Fatigue. Da können wir uns ja gerne mal nochmal so Kohlenhydrate angucken, vielleicht auch andere Nährstoffe. Gibt es da etwas, womit wir unsere Fatigue bei einem Lauf, vor allem währenddessen, würde ich sagen, verzögern können oder sogar verhindern können?
Ja, man weiß natürlich, dass Kohlenhydratgaben während der gerade lang andauernden Belastung auf jeden Fall einen positiven Effekt haben auf die Ausdauerleistungsfähigkeit. Nicht umsonst gibt es ja mittlerweile auch die Tendenz, hohe Mengen auch an Kohlenhydraten zu sich zu nehmen und im besten Falle auch zu vertragen und aufzunehmen. Da gibt es ja dieses Beispiel von Christian Blumenfeld, der dann offensichtlich so viel zu sich führt, dass er dann die Hälfte wieder rausbringt. Ja. Da muss man, das ist natürlich dann immer so ein Tanz auf der Rasierklinge.
Ja.
Der Magen-Darm-Trakt ist natürlich begrenzt, gerade unter körperlicher Höchstbelastung ist die Durchblutungssituation da schlecht, weil das meiste eigentlich dann in der Muskulatur ist. Und das heißt, die Fähigkeit sozusagen auch der Magenentleerung und der Aufnahme dieser Kohlenhydrate im Darm, die ist äußerst begrenzt. Aber auch das kann man natürlich trainieren. Das ist auch ein bisschen individuell unterschiedlich. Man muss es trainieren, um diesen Effekt dann zu maximieren. Wir haben natürlich, wenn ich jetzt an lange Ausdauerbelastung denke, natürlich das Problem, dass wir Glykogen in einem Maße verbrauchen, wie wir es mitunter eben nicht entsprechend nachfüllen können. Und früher war das so beim Marathon, so dieser Mann mit dem Hammer, wenn ich den optimal schnell gelaufen bin, dann kam der auf jeden Fall bei 30, 35. Mhm. Das versucht man natürlich so ein bisschen durch diese Kohlenhydratgaben, die sozusagen einmal auf muskulärer Ebene den Stoffwechsel am Laufen halten und auch die Kraftentwicklung, da geht es ja dann auch um Kalziumausschüttung etc. Auch das verbraucht natürlich Energie. Glykogen ist da manchmal auch so ein Strukturgeber noch für bestimmte Proteine in der Zelle, also auch in der Hinsicht noch relevant, aber primär ist es sozusagen wichtig, um diese Kontraktionsfähigkeit der Muskulatur, die Kraftentfaltung auf muskulärer Ebene, auf zellulärer Ebene aufrechtzuerhalten. Andererseits ist natürlich, wie dieses Beispiel von dem Mouth-Rinsing auch sagt, auch der Aspekt und der Effekt auf das zentrale Nervensystem überhaupt nicht zu vernachlässigen. Das kann einmal quasi so ein Placebo-Effekt sein. Der Körper oder das Gehirn bekommt natürlich mit, dass es einen Glykogen- oder einen Glukosemangel im Blut gibt. Gibt da bestimmte kritische Schwellen, wo das Gehirn dann sagt, so, jetzt ist aber genug, jetzt werden wir mal da ein bisschen runterregulieren, damit das nicht noch dramatischer wird. Auch das Gehirn braucht ja unter Belastung, entsprechende Energieträger. Das ist primär Glucose. Es kann auch Laktat nutzen. Das ist natürlich bei länger dauernden Belastungen nicht wirklich relevant und verfügbar. Das entsteht ja nur bei hohen Belastungsintensitäten und Kurzzeit-Ausdauerbelastung im ausreichenden Maße und steht also dem Gehirn nicht als Energieträger zur Verfügung. Das heißt, es ist auch für die Aufrechterhaltung der eigenen Funktion eben notwendig, dass es Glucose bekommt. Und deswegen ist es auch so erpicht darauf, eben die Belastungsintensität oder die motorische Aktivität zu reduzieren, wenn eben der Blutzuckerspiegel auch absinkt. Also das ist so ein Aspekt, also als Energieträger, Kohlenhydratgaben auch für das Gehirn an der Stelle, weil es natürlich eine ganz wichtige Funktion hat. Stichwort Selbstregulation, Selbstkontrolle und natürlich die motorischen Signale an die Muskulatur zu liefern. So, das ist ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Es werden noch andere diskutiert, zum Beispiel durch die Verfügbarkeit von Glucose während der Belastung haben wir auch eine Insulinreaktion, was dann sozusagen auch verhindert, dass bestimmte Aminosäuren, Tryptophan in einem hohen Maße ausgeschüttet werden. Die sind nämlich dann auch wiederum verantwortlich, wenn sie die Blut-Hirn-Schranke passieren, dass dort eben auch Veränderungen im Transmittermetabolismus passieren und zu dem Gefühl von Erschöpfung und Ermüdung führen. Also auf unterschiedlichen Ebenen scheinen Kohlenhydratgaben einen positiven Einfluss zu haben, nicht nur sozusagen auf die Verfügbarkeit für den muskulären Stoffwechsel, sondern natürlich auch für das Gehirn. Insofern macht es natürlich viel Sinn, das A zu trainieren, auch unter Belastungen. Da reden wir eigentlich immer von langandauernden Belastungen. Ne? Also wir reden jetzt nicht von einem 1500-Meter-Lauf, ja. Wir reden auch nicht von einem 10-Kilometer-Lauf. Aber alles, was nachher vielleicht so Halbmarathon drüber geht, wo man dann mit einer Kohlenhydratgabe oder mit einem Mouth-Rinsing vielleicht Stichwort Halbmarathon schon was erreichen kann. Ne? Mhm. Der Vorteil beim Mouth-Rinsing ist dann, wir haben keine Belastung bezogen auf die Verdauung, aber wir haben eben diesen, ich sage jetzt mal, vielleicht Placebo-Effekt, der durchaus auch pharmakologischer Natur sein kann und der uns dann hilft, besser zu performen. Ja. An der Stelle.
Total spannend. Also, ne, da merkt man dann wieder, dass es so ein bisschen drüber hinausgeht, als nur Kohlenhydrate sind gleich Energie, sondern dass da dann wirklich im Hintergrund all das, was wir nicht sehen, da wirklich viel passiert. Und dass dann irgendwie, ne, an der Stelle dann auch tatsächlich Mouth-Rinsing einen Vorteil bringen kann, war mir jetzt auch nicht so bewusst. Also super spannend, werde ich auch selber mal ausprobieren im Training. Finde ich interessant als Konzept, habe ich noch nicht so sehr eingesetzt tatsächlich. Also gerade so auch im Wettkampf noch nicht. Deshalb mal gucken, ob das bei mir auch anschlägt.
Kannst du berichten dann.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Auf die Studienlage, das
ob ich die bestätigen kann.
Ob du die bestätigen kannst.
Genau, ja. Ja, cool.
Case Study.
Wirklich dann eine echte Case, eine Field Study an der Stelle, ja. Okay, wie sieht's aus mit Schlaf? Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Kohlenhydrate sind wichtig, haben wir gelernt. Koffein, ja, kann man einsetzen, macht vielleicht auch viel eher dann mental, was aber natürlich auch wichtig ist. Beim Schlaf denkt man ja wahrscheinlich eher an so an die klassische Müdigkeit, ne? Dass das dann diese Sleepiness, wie du es vorhin genannt hast, eher bekämpft. Aber könnte ich theoretisch besonders viel Schlaf einsetzen, um auch in meinen Trainingseinheiten leistungsstärker zu sein, beziehungsweise weniger Fatigue zu spüren? Oder sind das eigentlich zwei verschiedene Dinge, die wir uns da anschauen?
Nee, Schlaf tatsächlich ist ein ganz essentieller Part von diesem Trainingsprozess. Ne? Also wir haben auf der einen Seite die Belastung und dann haben wir die Erholung. Schlaf gehört essentiell dazu. Also da läuft im Prinzip die Proteinbiosynthese auf Hochtouren. Das kann ich dann auch, und darum geht es ja letztendlich, am Ende sind es Anpassungserscheinungen auf muskulärer Ebene, vorwiegend, aber natürlich auch im Bereich des Herz-Kreislauf-Fähigkeit. Aber Anpassung auf muskulärer Ebene heißt natürlich auch Proteinbiosynthese, ob das eben die Mitochondrien sind, die sozusagen natürlich entsprechendes Baumaterial benötigen, ob das die Kapillarisierung sind, ob das Energiespeicher sind, ob das bestimmte Transportkatalysatoren sind, die notwendig sind für die Informationsweiterleitung. Überall haben wir sozusagen Proteine, die beteiligt sind. Und wenn der Körper sozusagen eine Anpassung braucht, dann muss dieser Stoffwechsel eben gut laufen. Und im Schlaf ist es natürlich, passiert das, da haben wir sozusagen diese anabole Stoffwechsellager primär. Da soll das eben vorrangig passieren. Und wenn ich ihn gut versorge mit entsprechenden Aminosäuren und Proteinen, dann kann ich das Ganze noch unterstützen. Wenn ich schlecht schlafe, ist das Ganze natürlich herabgesetzt. Das heißt, die Regenerationsfähigkeit ist deutlich eingeschränkt. Und das wird wiederum auch dazu führen, dass ich natürlich nicht nur sozusagen morgens, wenn ich aufwache, eine Müdigkeit empfinde, sondern auch tatsächlich eine Ermüdung, eine Erschöpfung. Das kennt jeder, wer mal unruhig geschlafen hat oder wer zu wenig schläft. Mhm. Man ist verletzungsanfälliger, man ist weniger belastbar, die Stimmung sinkt, also ein essentieller Bestandteil. Und natürlich kann ich also über eine gute Schlafqualität und Quantität eben diese Ermüdungsprozesse positiv auslenken oder positiv beeinflussen. Das ist schon wichtig. Und dann natürlich auch durchaus auch mit, je nach Training, was ich mache, eben auch vor dem Schlafengehen durchaus auch nochmal eine Proteinzufuhr, 20, 30 Gramm vorm zum Bett gehen, je nach Belastung und auch Zielrichtung. Da kann das Ganze noch ein bisschen unterstützen, ne, an der Stelle. Okay.
Also man sollte auf jeden Fall die regenerativen Prozesse dann da bestmöglich eigentlich unterstützen, um im Training dann auch Fatigue ein bisschen vorzubeugen, kann man sagen.
Wenn man das so steuern kann, ich finde es sehr, sehr schwierig, aber es gibt natürlich auch Techniken, Meditation und so weiter, wo man das Ganze unterstützen kann für diejenigen, die halt schlechte Schläfer sind. Manche brauchen von Natur aus ein bisschen mehr, manche kommen mit etwas weniger Schlaf aus, aber man weiß auch, dass nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität verschiedener Stadien müssen durchlaufen werden im Laufe der Nacht. Schlafstadien müssen durchlaufen werden, dass die Schlafqualität auch ein ganz wichtiger Indikator oder eine ganz wichtige Ressource sind. Also nicht nur lange genug, sondern auch qualitativ hochwertig schlafen. Und alles, was man machen kann, wirklich Zimmer entsprechend verdunkeln, die Bildschirmzeit vor dem Zubettgehen begrenzen. Und das sind so Dinge, die natürlich unterstützen können. Aber manchmal ist es nicht so einfach, den Kopf einfach auszuschalten. Ne? Ja. Das ist ja immer so ein entscheidender Punkt. Ja. Oftmals rotieren die Gedanken. Man schläft vielleicht gut ein, man wacht aber früh auf und dann geht der Kopf an und lässt einen dann nicht zur Ruhe kommen. Und das ist natürlich Schlafen ein essentieller Bestandteil dieses Trainingskontinuum.
Ja. Total, ja. Ja. Da muss man dann wirklich an der Schlafqualität versuchen zu arbeiten. Das ist schon wichtig. Gibt es eigentlich auch irgendwelche, Mineralstoffe oder wenn man jetzt ein bisschen auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel guckt, die Fatigue in irgendeiner Weise auch beeinflussen? Also wir nehmen ja zum Beispiel alle Elektrolyte während des Laufens, ne? Im Idealfall, wir nehmen unser Glykogen. Gibt es noch irgendetwas anderes, was da eine Rolle spielt oder wird das auch manchmal vielleicht von Produktherstellern und so ein bisschen überbewertet? Weil das kennt man ja auch so. Vielleicht ein bisschen pauschale Aussagen dann, dass das einem vielleicht auch beim Training dann leistungsstärker macht.
Ja, grundsätzlich würde ich immer sagen, Food First Approach, also alles über normale und gut getimte, vielfältige, möglichst wenig hochverarbeitete Nahrung zu sich nehmen, Gemüse, Obst, auf jeden Fall. Und natürlich auch entsprechende Aminosäureversorgung muss da sein. Das ist ganz wichtig. Proteinversorgung mit hochwertigem Eiweiß. Es gibt so viele Situationen, gerade bei Läufern, wo man sagt, da geht es natürlich auch um Sauerstofftransport zum Verbrauchsort. Das erfolgt über den roten Blutfarbstoff Hämoglobin. Da sind Eisenionen ganz ein wichtiger Bestandteil. Und viele Läufer und viele Läufer haben eigentlich, wenn man sich jetzt die Normwerte anschaut, liegen die meist am unteren Ende der Normwerttabelle oder sogar drunter. Und das ist nicht nur der Eisen, sondern auch Speichereisen, Ferritin, ist immer so ein Indiz dafür, dass da möglicherweise noch Potenzial ist. das wäre vielleicht eine Geschichte, wo man mal ein bisschen genauer drauf gucken könnte, wie ist die Eisenversorgung bei mir, und viele Hausärzte, die sind dann damit fein, wenn man sozusagen im unteren Normbereich ist. Jetzt aus Leistungsebene würde man sagen, man sollte möglichst im oberen Bereich liegen, wenn das möglich ist. Und das kann man eben durch Substitution vielleicht beeinflussen, hängt aber auch mal so ein bisschen davon ab, wie vertrage ich das. Ne? Also, und wie gut ist die Bioverfügbarkeit von solchen Supplementen, ist dann auch nochmal zu hinterfragen. Dann haben wir wieder das Problem, mit welchen Nahrungsmitteln, Koffein ist zum Beispiel so eine Geschichte, oder Kaffee ist so eine Geschichte, in Verbindung mit Eisen ist immer schlecht.
Ja, stimmt.
Weil es schlecht aufgenommen werden kann. Also da gibt es dann natürlich einiges zu beachten. Und bloß, weil ich mir jetzt so ein Präparat einwerfe, gerade so aus der Drogerie, heißt das nicht unbedingt, dass es auch gut verfügbar ist. So, und grundsätzlich, wenn man jetzt sich ausgewogen ernährt, im besten Falle braucht man nicht zusätzlich, aber man muss natürlich auch im Hinterkopf haben, dass viele dieser Spurenelemente, Mikronährstoffe eben auch Kofaktoren sind von ganz, ganz vielen Prozessen, energieliefernden Prozessen, Informationsübertragung an Zellen. Und wenn dort tatsächlich ein Mangel herrscht, ist unabhängig von der Geschichte Eisen, dann läuft eben vieles suboptimal. Ja, und nicht immer reicht es sozusagen, wie beim Thema Eisen im Normbereich zu sein, aber das kann schon erstmal so ein großes Blutbild, kann schon mal ein Indiz oder einen Hinweis darauf geben, ob ich eben versorgt bin und ob ich gegebenenfalls da so ein bisschen was ändern muss. Aminosäureverfügbarkeit ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn ich da so einigermaßen gut aufgestellt bin, dann würde ich jetzt persönlich sagen, man muss jetzt nicht wirklich substituieren, sondern man kann ja heutzutage, die Verfügbarkeit unterschiedlicher hochwertiger Nahrungsmittel ist ja sehr, sehr groß. Und aus meiner Sicht ist es nicht notwendig und auch aus Sicht der aktuellen Forschung ist es nicht wirklich gesagt, dass jetzt so eine Supplementierung immer einen großen Effekt hat.
Ja. Kann man auf jeden Fall nicht pauschal allen Leuten empfehlen. Da bin ich komplett bei dir. Da ist es auch einfach hoch individuell, ob man sich dann halt zum Beispiel vegan ernährt oder nicht oder irgendwelche anderen Einschränkungen, nenne ich es jetzt mal, habe. Und dahingehend, aber Gießkannenprinzip sind wir alle kein Fan von. Deshalb
genau, du das nochmal. Also man muss halt schauen, dass ein bisschen gerade die Proteine, ne, essentielle Aminosäuren, eine Kombination aus pflanzlichen Nahrungsmitteln reicht und auch, um eben diese 100% oder sogar drüber hinaus hinzubekommen. Also es muss nicht immer tierisches Eiweiß sein. Es ist natürlich oft so, dass es ein bisschen hochwertiger ist. Aber wenn man jetzt auf Soja schaut, auch das muss man wieder vertragen. Aber eine Kombination unterschiedlicher pflanzlicher Eiweiße kann eben auch dann am Ende sehr hochwertig sein. Die Aufnahme von Spurenelementen ist manchmal dann mit tierischen Nahrungsmitteln ein bisschen einfacher. Aber da muss man eben, das muss jeder für sich selbst entscheiden und ein bisschen gucken. Und gerade Läufer sollten durchaus auch immer mal so prüfen, ob ich da mit den Spurenelementen so im grünen Bereich bin. Ja. Wie gesagt, Eisen eher ein bisschen höher als der Normbereich. Das kann helfen.
Ja, ein Blutbild schadet da ab und zu auch auf jeden Fall nicht. Besonders, wenn man so ambitioniert schon unterwegs ist. Ne? Es gibt ja durchaus HobbysportlerInnen, die wirklich viele Trainingseinheiten machen pro Woche. Und gerade da ist, glaube ich, dann auch das Thema Regeneration, Ernährung wichtiger denn je. Haben wir ja heute auch noch ganz gut mit abgedeckt. Wir haben wirklich, würde ich sagen, sehr vollumfänglich über das Thema Fatigue heute sprechen können. Ist aber auch ein sehr komplexes Thema. Wahrscheinlich hätten wir noch länger drüber reden können, weil es halt eben so viele Faktoren gibt, die damit einfließen. Aber Matthias, trotzdem an der Stelle schon mal besten Dank für das spannende Gespräch und dass du dir natürlich auch die Zeit genommen hast, so intensiv und detailliert mit mir über dieses sehr komplexe Thema zu sprechen. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, sehr gern. Mir auch. Und du hast vollkommen recht. Also Fatigue ist ein mega komplexes Thema. Ja. Und ich glaube, wir haben so den einen oder anderen Punkt einfach auch nur angeschnitten. Ich habe so das Gefühl, dass man manchmal gar nicht so wirklich praktische Tipps geben kann, weil es so sehr komplex ist und auch so individuell und auch immer abhängig ist natürlich von der spezifischen Belastungssituation. Ich habe mich im Vorfeld auch mit der Beschäftigung wieder nochmal mit dem Thema dann auch gemerkt, es ist einfach so komplex. Und es gibt so viele spezialisierte Arbeitsgruppen, die auf unterschiedlichen Ebenen versuchen, sich diesem Phänomen zu nähern. Und manchmal diese Ableitung von praktischen Tipps ist dann tatsächlich nicht ganz so einfach.
Ja, klar. Aber ich meine, ich muss sagen, ich konnte mir einiges mitnehmen. Ich hoffe natürlich unsere Community auch. Wenn die jetzt noch Fragen haben, das kann natürlich sein, dass sie bei dem einen oder anderen Thema noch tiefer einsteigen wollen. Hast du da irgendwelche Anlaufstellen? Hast du da irgendeinen Kontakt, den du hier noch ansprechen möchtest? Dann kannst du das gerne an der Stelle einmal loswerden.
Ja, finden tut man den Kontakt auf jeden Fall über das Institut für Sportwissenschaft der Universität Rostock, wo ich angestellt bin und wo wir hier als Arbeitsgruppe in dem Bereich forschen. Ich bin auch auf LinkedIn und bei ResearchGate natürlich auch. Also wer mich über diese Kanäle anschreiben möchte, der kann das gerne tun und, und versuche ich da gerne Antworten zu geben.
Super. Ja, das verlinke ich wie immer in den Shownotes. Und damit danke auch an euch da draußen fürs Zuhören, ganz bis zum Schluss, wenn es euch gefallen hat. Oder auch, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify oder auf Instagram unter achilles.running. Fragen leite ich natürlich gerne weiter an Matthias. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Bis dahin viel Erfolg im Training und keep on running.